Otto Mitte, trotzdem es ihm gar nicht zugekommen wäre, arrangierte die grundlegende Unterredung mit Käsebier für den 16. September. Muschler überließ das neidlos Mitte. Mitte traf den Ton des Volkes. Er war von einer dröhnenden Jovialität. Er setzte den Hut, wenn's möglich war, ins Genick. Und wenn's nötig war, steckte er einen Gamsbart darauf. Er ging mit Käsebier einen Heben. Mitte würde es schaffen. So kamen Mitte, Muschler und Käsebier am 16. September abends in Mittes Garten im alten Steglitz zusammen. Mitte ließ herrlichen Rheinwein auffahren. »Na, Herr Käsebier, wie geht's denn so als berühmter Mann?«
»Na, danke, so lila durchwachsen.«
»Warum? Unzufrieden?«
»Ach, nicht doch, nicht doch. Kommt nicht in Frage. Wo wär ich denn?«
»Na, wo war's denn am besten?« »In Köln. Großartige Stadt. Der Dom und der Rhein und abends auf der Rheinterrasse. Ja, großartig. Schöner als Groß-Berlin?
Kommt nicht in Frage.
Wollen Sie immer so rumreisen?
Kommt nicht in Frage.
Also, Herr Käsebier, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Einen Vorschlag, wie Otto Mitte, Kommerzienrat seiner Majestät, noch keinen Vorschlag gemacht hat. Wissen Sie, was ein Mäzen ist?«
»Na, watten selbstverfreilich.
Ich bin ein Mäzen, so ein Mäzen, wie Sie noch nie gesehen haben.«
»Ich hab was gegen...«
»Was? Sie haben was gegen Otto Mitte? Herr, wissen Sie denn, was Sie ausschlagen? Sie gehen an Ihrem Glück vorbei. Sie sind doch ein kluger Mensch, Herr Käsebier.«
»Na ja, aber...«
»Sehen Sie mal, was wollen Sie immer an der Hasenheide?« »Hasenheide ist ja gut und schön, neue Welt, ja, gut, ja, wie noch Luftschaukel war. Aber wenn man vorwärts kommen will, dann gibt's nur den Westen, den Zug nach dem Westen.
Das Mädchen aus dem goldenen Westen, gibt's eine Operette, ja, ja, ja.
Sehen Sie mal, wenn Sie ein Theater am Kurfürstendamm haben, ja, da sind Sie ein gemachter Mann. Das Publikum da draußen ist nur fürs Volkstümliche, wissen Sie?« »Ah, Revue, nackte Mädchen und solche Menkenkes, nicht mehr in die Lameng. Aber Sie, das ist gefragt heutzutage. Das, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Theater am Kurfürstendamm. Käsebiers Jute Stube oder Käsebiers Sommergarten, das ist richtig. Ja, Rokoko ist abgemeldet, kommt nicht in Frage.«
»Ja«, sagte Käsebier, »es klingt ja ganz schön, aber es wird teuer kommen.«
»Sie zahlen 3.500 Mark Pacht im Monat und nehmen am Abend 500 Mark ein. Ist ein glattes Geschäft. Schlagen Sie ein. Heben Sie die Hand her, lassen Sie die Niere da.«
»Machen wir Zoff«, sagte Muschler.
»Na ja«, sagte Käsebier. »Herr Käsebier, was ist denn das so überlegen? Ist ein glattes Geschäft. Was haben Sie für ein Risiko?«
»Na ja«, sagte Käsebier, »ist wie in der Hasenheide. Müsste ich doch kündigen. Und das Ensemble. Man ist da so gewohnt.«
»Behalten Sie die besten Kräfte, kündigen Sie der anderen.«
»Nee, das möchte ich nicht. Jetzt, nee, möchte ich nicht.«
»Warum denn? Hemd steht einem näher als der Rock. Jeder sich selbst der Nächste. Geben Sie Ihnen eine Abfindung, Sie sind doch ein reicher Mann.«
»Na ja, also ich hab zwar ein paar Kröten.«
»Paar Kröten nennt er das.« »Sie müssen sich entscheiden, Herr Käsebier. Wir müssen den Bau anfangen. Sie sind ja großartig. Also sowas. Man will Ihnen ein Theater bauen und da überlegen Sie noch, ob Sie das Geschenk annehmen sollen.« »Na ja, heben Sie noch ein.«
Käsebier sagte, »Ja, ich will wohl, aber ich möchte nicht. Ich will mal mit meiner Mieze drüber reden. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Mitte, aber sowas ist doch eine Sache. Und 3.500 Mark, ja, darüber ließ ich reden.«
Käsebier ging.
»Na, und? Was wird nun?«
sagte Muschler. »Seien Sie nicht ängstlich, Herr Muschler. Moin will Käsebier. Er hätte ja auch eine weiche Birne, wenn er das ausschlagen würde. Seien Sie ganz beruhigt, Herr Muschler. Ich fange mit Ausschachten an.«
»Auf Ihr Risiko, Herr Kommerzienrat. Auf Ihr Risiko.«
»Auf mein Risiko, lachte Mitte und trank noch ein Glas schweren Rheinwein. Am Abend sprach Käsebier mit seiner Frau. Sie saß in ihrer Wohnung. Im Wohnzimmer hingen vertrocknete Lorbeerkränze und Käsebiers Fotografien, die größten Lobeshymnen unter Glas und Rahmen, schon vergilbtes Zeitungspapier. Mietze hielt sich kein Mädchen.
»Nee«, pflegte sie zu sagen, »ich kann das nicht. Alles denn so unproper. Ich morgen ins Café gebracht und dann die Wirtschaft gemacht und ein schönes Stückchen Fleisch besorgt. Nee, ich will wissen, was ich esse.«
Sie hatte hochblondes Haar, trug Stöckelschuh und sehr grelle Kleider. Sie war Feuer und Flamme für den Kurfürstendamm. Oh, denn eine große hochherrschaftliche Wohnung, ja? Weißt du? Wo wir ein schönes Buffet hinstellen können, ja? Und eine neue Küche möchte ich auch, ja? Ja, nicht? Und so eine elegante Bettwäsche mit vielen Spitzen und ein Pelzmantel, ja? Nicht? Also hier in der Hasenheide, wo ein jeder kennt, da ist es doch peinlich, nicht? Aber denn im Westen, da würden wir doch zur feinen Welt gehören, nicht?
Ach, na ja, Pelzmantel könntest du dir hier auch leisten. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache.
Aber Männer, versteh dich nicht. Was willst du denn? Sie machen Tonfilm für dich. Du bist berühmt. Du warst im Wintergarten. Was klebst du denn hier an der Hasenheide? Kannst doch Caruso werden. Lade dich Hindenburg ein. Singst du vom König von England.
Bei uns ist es ja nicht rechtes mehr, so ohne gekröntes Haupt.
Na weißt du, Mietze, du wirst Wilhelm nachtrauern. Für Lehmann begeisterst du dich und ich hab Bebel und Marx in der Stube hängen.
Du bist eben nicht fürs Höhere. Ich bin nicht für die Proleten, ich will eine Dame sein.
Weißt du noch, in Wiesbaden, ja, wo der Herr Polizeileutnant zu mir gesagt hat, gnädige Frau, Sie hören in die große Welt. Und ich fühl das auch. Ich habe ihm gesagt, treten Sie mir bitte nicht so nahe, Herr Polizeileutnant.
Aber recht hat er.
Na, Mietzeken, was willst du denn? Die Bourgeoisie ist eine absterbende Klasse.
Ah, nee, bis jetzt ist noch ganz schön. Eine Villa in Zeuthen oder im Junewald. Du hast kein Streben, du bist so berühmt. Und ich will auch was davon haben.
Na, was willst du denn?
Ein Auto? Na? Und einen richtigen Salon? Und Wäsche mit Stickerei und dann Landpartien mit Auto und Grammophon machen und Picknick und gekühlte Bowle. Du könntest so berühmt wie Chaplin werden und von Lords eingeladen sein auf Schlössern und du willst hier in der Hasenheide versauern.
Wie ein Auto brauche ich auch nicht nach dem Kurfürstendamm.
Aber eigentlich war Käsebier schon gewonnen und als am anderen Morgen Mitte anrief beim Zigarrenladen im Hause, Käsebier war eben erst dabei, sich Telefon legen zu lassen, und Käsebier holen ließ, war das Gespräch in 2 Minuten beendet.
»Die Pacht? Na ja, die Pacht. Werden wir schon sehen.«
Der Bauzaun am Kurfürstendamm stand schon. Er war prachtvoll. Die Bauzäune jener Zeit waren keine Bauzäune. Sie waren leere Fläche für Reklamezwecke zu vermieten. Nicht mehr ließ der Doge von Venedig von Tintoretto sich den Festsaal ausmalen, sondern das Wäschegeschäft aus der Leipziger Straße, das am Kurfürstendamm baute, sondern die Weinhandlung aus der Leipziger Straße, die am Kurfürstendamm baute, sie ließen ihre Bauzäune von großen Künstlern bemalen. Hier war das Fresko der Zeit zu sehen. Zufällig wurde hinter diesen Fresken gebaut, rein zufällig. Und es wurde viel gebaut. Jeder Laden, der auf sich hielt, ließ den deutschen Marmor der wilhelminischen Zeit abreißen, weil er zu prunkhaft war, und mit dem teureren italienischen Travertin die Wände verkleiden. Die Ladentische aus geschnitzter Eiche oder deutschem Nussholz wurden herausgerissen und glattes, kostbares Makassar-Ebenholz dafür genommen. Der Stuck wurde abgeschlagen und einfache Querbänder angebracht, denn es musste einfach gebaut werden, koste es, was es wolle. Die Hausbesitzer am Kurfürstendamm verfielen dem Taumel der Inflation. Sie zerstörten die Parterrewohnungen, diese hochherrschaftlichen Wohnungen von 10 bis 14 Zimmern, in denen noch vor anderthalb Jahrzehnten Gesellschaften von 60 Personen gegeben wurden. Der Fisch, die Pute, das Eis, bei denen Leutnants den jungen Töchtern der Industrie den Hof machten, wo junge Söhne der Industrie schwermütig dachten, Sozialismus oder Südsee. Erstdrucke, Fayencen und Wildsche Aphorismen, wo Rechtsanwälte und Ministerialräte Tischreden hielten, wo die Verlobungen mit vielem Geld gefeiert wurden. Läden sollten diese Wohnungen werden, Läden für 50.000 Mark Miete, Läden für Autos, Läden für Kleider, Läden für Parfüms, Läden für Schuhe. Was war das für ein Bauzaun, den Otto Mitte und Co. errichten ließ? Über 3 Etagen hoch stand Käsebier von Scharnagel gemalt. Gödowitsch hatte noch im letzten Moment versucht, Scharnagel den Auftrag zu entreißen, aber Scharnagel war und blieb der beste Reklamekünstler von Berlin. Seine Art, eine Art von Kinderzeichnungen, erkannte jeder sofort. Ah, Scharnagel! Scharnagel hatte 5.000 Mark für den Zaun verlangt. Otto Mitte hatte es bewilligt. Neben dem riesigen Käsebier stand: Was? Käsebier? Ja, Käsebier am Kurfürstendamm. Rings um ihn hüpften Tänzerinnen, kletterten Akrobaten, lief einer Seil, balancierte einer Bälle. Haben Sie schon gehört? Sagte die Konsulin Weismann zu Käthe. Käsebier am Kurfürstendamm. Ich finde es völlig berechtigt. Ich auch, sagte Käthe. Interessant, dieser Aufstieg. Bei solchem Künstler? Trotzdem, wo er so von unten herkommt. Er verkörpert das echte Berlin. In Paris werden solche Leute von den ersten Damen geheiratet. Ich fahre übrigens doch zu dem Rennen nach Longchamp. Wie war's denn bei Muschlers? Sehr reizend. Sie ist ja immer etwas übertrieben. Kaviar als Vorgericht in Massen und ziemlich einfache Leute. Wer verkehrt schon bei Muschlers? Aber das Theater wird von Muschlers gebaut. Teddy kommt sich schon fast wie eine Theaterdirektorsgattin vor. Sie spricht nur von unserem Theater. Sie war übrigens in der Frau im Bild zusammen mit Trapen, der Meyer Levin und dem Grafen Dinkelsbühl auf dem Rot-Weiß-Turnier abgebildet. Wird sie selig sein. Der Bauzaun erregte allgemeines Aufsehen. Mitte begann auszuschachten. Kalisky begann zu annoncieren. Die prachtvollen Luxuswohnungen am Kurfürstendamm mit Dachgärten, allem Komfort, 4,5, 5,5 und 6,5 Zimmerwohnungen zu vermieten, Dr. Reinhold Kalisky, Immobilien und Hypotheken. Kalisky telefonierte wieder einmal mit Rübe wegen seiner Provision. Er verlangte 30.000 Mark. Rübe sagte: »Ich mache ja den Bau nicht, wie Sie wissen. Die Aufgabe lag mir nicht. Ich hab das meinem verehrten Schwiegervater gesagt und er hat Karl Weiß beauftragt. Aber ich werde ihm selbstverständlich Ihr Verlangen unterbreiten.« »Verlangen? Verlangen nennen Sie das, wenn ein Mensch Geschäfte machen will?« Und zu seinem Recht kommen? Hä? Bin ich mir Schurke, entschuldigen Sie, dass ich Mitte und Kohn Millionenauftrag zuschanzen soll, ohne Grund? Bin ich eine Wohltätigkeitsanstalt? Regen Sie sich nicht so auf, Herr Kalisky. Ihr Recht soll Ihnen werden. Ist ja nicht verheerend, 20.000 Mark. Ich werde mit meinem Schwiegervater darüber reden. Ich reg mich aber auf, sagte Kalisky. Eckhard Rübe sprach mit Mitte. »Na, das werde ich mal selber in die Lameng nehmen«, sagte Mitte und rief Kalisky an. »Nur sagen Sie mal, lieber Herr Kalisky, Sie haben doch die Vermietung. Was wollen Sie denn von mir, hä? Erlauben Sie mal, Herr Mitte, ich habe schon zu Ihrem Herrn Schwiegersohn gesagt, ich bin keine Wohltätigkeitsanstalt. Ich bin ein Vermittler, wenn Sie es noch nicht wissen sollten.« »Muschler hat mir gesagt, Sie bekämen nichts außer der Vermietung.« »Von Muschler, ja. Von dem hab ich ja die Vermietung. Aber von Ihnen? Hab ich's nötig, Ihnen umsonst ein Geschäft anzubieten? Kann ich was dafür, wenn Ihrem Herrn Schwiegersohn die Aufgabe nicht passt? Weil das ein Künstler ist, bin ich noch keiner. Und ob das so stimmt,
weiß ich noch lange nicht. Karl weiß, man weiß, doch Karl weiß. Und die Herren vom Magistrat, nun, 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 ist aber genug, Herr Kaliski, ja? Wenn Sie jetzt nicht aufhören, hänge ich an. Ich denke, Sie wollen Geld von mir. Dabei beschimpfen Sie mich.
Entschuldigen Sie, Herr Kommerzienrat, aber ich habe mich so aufgeregt, weil ich seit 5 Monaten auf die Provision warte.
Ich kann nur wiederholen, Muschler hat mir gesagt, Sie hätten keine Provision verlangt. Er hat mir noch erzählt, Sie seien der Schwiegersohn von Waldschmidt.
Ja? Nun ja, aber ich habe doch ein Immobiliengeschäft. Muschler findet wohl Provisionen unfein. Muschler, wissen Sie, Muschler hat's nötig. Der war Bankier von den EGZ-Werken und Aufsichtsrat. Was meinen Sie, was der sich für Provisionen hat zahlen lassen, wenn er den EGZ-Werken Millionenauftrag zugebracht hat? Nicht so knapp. Wenn das der alte Geheimrat Kohler gewusst hätte, hätte er ihm auch nicht das Vermögen von seiner Witwe anvertraut, die jetzt da sitzt und Zimmer vermietet.
Das ist mir ja sehr interessant, was Sie mir da erzählen.
Also, unter Diskretion.
Ja, natürlich. Also, wegen der Provision, Herr Kaliski.
5.000 Mark.
Herr Kommerzienrat, Sie sind doch als großzügig bekannt. Ihr Herr Schwiegersohn, und das wird er Ihnen auch gesagt haben, hat mir 20.000 Mark zugesagt. Ein Gentleman Agreement. Da braucht man doch nichts Schriftliches.
Nein, Herr Kaliski, selbstverständlich nicht. Aber 20.000 Mark sind viel Geld. Die Baupolizei macht uns schreckliche Schwierigkeiten. Der Auftrag ist nicht so gut, wie ich gedacht habe.
Sagen wir 10.000 Mark und ich lasse sie Ihnen morgen anweisen.
Na, ist gut. Gemacht. Trotzdem es sehr wenig ist, aber es liegt mir doch daran, dass Sie sehen, ich bin ein anständiger Kaufmann. Also, auf Wiedersehen, Herr Kommerzienrat.
Herr Kaliski, ich werde gern mal wieder ein Geschäft mit Ihnen machen. Auf Wiedersehen.
Noch einmal griff Oberndorfer ein. In einem langen Brief teilte er der Firma N. Muschler und Sohn alle seine Bedenken mit. Er zählte noch einmal alle Bedenken hinsichtlich der Einzelheiten der Wohnungen auf. Die erwarteten Mieten seien nicht zu erzielen. Die Wohnungen hätten schwere Mängel, während solch teure Wohnungen wirklich nur einen Mangel haben dürfen. Und das sei ihr Preis. Er riet noch einmal dringend von dem ganzen Projekt ab. 1,5, 2,5, 3,5 Zimmer seien das Benötigte. Für größere Wohnungen fehle bereits jetzt das Bedürfnis, von dem Theaterprojekt gar nicht zu reden. Am Abend kamen der Onkel Frechheim und Frau Frechheim in den Grunewald zum Muschlers. Nach Tisch saß man im Herrenzimmer, englisch Mahagoni mit Grün zusammen.
Ja, der junge Oberndorfer hat mir noch einmal alle Bedenken hinsichtlich der Wohnungen geschrieben, sagte Muschler. Vor allem aber auch mitgeteilt, dass solche große Wohnungen bald unvermietbar sein dürften.
Margot Weismann hat jetzt was gesehen, was ihr passt. Und es kostet 6.000 Mark Abstand.
Na ja, aber es ist doch nicht jeder Theodor Weismann. Nimm doch noch eine Zigarre, Onkel Gustav. Sie ist milde.
Man kann doch aber andererseits keine kleine Leutewohnungen bauen, kriegt man ja keine Mieten rein, sagte der Onkel. Gut ist die Zigarre, und roch an ihr. Wenigstens 4, 5 und 6 Zimmer, sagte die alte Frau Frechheim, wenn schon keine hochherrschaftlichen Wohnungen.
Ja, ich bin ja derselben Ansicht, sagte Muschler, aber die Zeiten haben sich geändert.
Aber doch nicht so, dass man plötzlich Proletarierwohnungen am Kurfürstendamm baut, sagte die alte Dame empört.
Die jungen Paare nehmen schon alle nur noch 4-Zimmer-Wohnungen, sagte Muschler und steckte sich eine Zigarette an.
Also in meinem Kreis nicht, sagte Frau Frechheim.
Ich glaube auch, das ist eine lächerliche Idee, Wohnungen ohne jede Repräsentation bauen zu wollen, sagte Teddy.
Das Mädchen brachte auf einem silbernen Tablett den Kaffee, dann fuhr sie einen Teewagen herein, auf dem eine Obstschale stand mit Pflaumen, Birnen, Weintrauben und die Obstteller, dazu ein Korb mit Glaseinsatz für Schalen, Obstbestecke und Papierservietten, daneben zwei Schalen mit Konfekt. »Nimm«, sagte Frau Muschler zu ihrer Mutter, »es ist echtes, bitteres Konfekt von Hamann.« »Ich habe eine neue Sorte entdeckt«, sagte Frau Frechheim, »bei Hildebrand.« Mhm. »Likörkonfekt, ausgezeichnet. Du musst es mal versuchen. Ich kann dir mal ein Viertel schicken lassen zum Ausprobieren.« Der Onkel sagte, »ich finde ja die Zimmer viel zu niedrig.« »Was?« sagte Frau Frechheim. »Du willst auch so niedrige Zimmer bauen? Na, das sind ja halbhohe Räume, der reine Mezzanin.« »Man baut jetzt so, na grässlich. Und so kleine Zimmer? Nein, nein, die Zimmer sind ganz schön.« »Nein«, sagte Frau Buschler, »du darfst nicht so minderwertige Wohnungen bauen. Nachher zahlen die Leute keine Miete und, na grässlich. Vierzimmerwohnungen sind klein genug.« »Eine richtige hochherrschaftliche Wohnung fängt bei 7 Zimmern an, 3 Toilettenanrichte, 2 Bäder, Wintergarten, das ist richtig. Von dem Kleinkram heute wird man bald wieder abkommen«, sagte Frau Frechheim.
»Na, will jemand einen Schnaps?«, fragte Muschler. »Ich habe echten Benediktiner da oder einen Curaçao. Ich muss noch einmal vom Haus anfangen. Ich muss nämlich sagen, Onkel Gustav, ich habe heute eine Auskunft über Otto Mitte bekommen. Die Leute sind einfach glänzend. Und da sie das ganze Risiko tragen und uns die Mieten garantieren, kann uns wirklich nichts passieren. Es ist ziemlich egal, wie der Bau aussieht.«
»Ich weiß nicht«, sagte der Onkel. »Auf die Dauer rentieren sich nur schöne Wohnungen.
Aber was heute schön ist, ist morgen hässlich. Ich finde die modernen, kahlen Wohnungen scheußlich und meine Nichte sagt, wie kannst du es bloß in den vollgestopften, dunklen Zimmern aushalten?«
»Na ja«, sagte Muschler, »da hast du's.«
Sie standen in der Diele.
»Es wird schon richtig kalt. Man braucht den Pelz. Lasst ihr noch nicht heizen?« sagte Onkel Gustav. »Nein«, sagte Muschler, »wir tun so, als ob Sommer wäre, weil wir bauen wollen.«
immer witzig, der Herr Schwiegersohn«, sagte Frau Frechheim, zog ihren Persianermantel an und stieg mit ihrem Bruder ins Auto.